Ich lese wegen des Zusammenhangs nochmals Epheser 6, von Vers 10 und in dem Fall bis Vers 13. Diese Verse, das ist eigentlich die Einleitung zu der direkten Waffenrüstung. Das heißt, ganz wichtig, das ist die Bedingung, auf der allein die Waffenrüstung des Gläubigen funktioniert. Das ist ganz wichtig. Wir haben das ja gesehen in den letzten paar Stunden, dass einfach hier Gott der Boden bereitet. Ich lese nochmals von Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Bevollmächtigten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Das ist ja unser Vers heute, Vers 13. Ich lese den nochmals extra. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Wir haben ja gesehen, wie Gott ganz klar zeigt, dass eigentlich diese Waffenrüstung, ich möchte nochmals betonen, diese Waffenrüstung ist der einzige Schutz gegen die Mächte der Finsternis. Man hat uns noch früher beigebracht, man soll beten, dass der Herr uns mit dem Blut bedeckt. Das ist nichts anderes wie Aberglaube. So etwas kennt die Bibel nicht. Sondern der Schutz des Gläubigen ist diese Waffenrüstung, nichts Mystisches. Da haben wir uns beigebracht oft noch, das sind Lehren, die in den Herzen der Menschen entsprungen sind, teilweise auch Lehren der Dämonen. Man hat dann uns gelehrt, dass der Teufel hauptsächlich durch direkte Einwirkung wirksam ist. Statt zu erkennen, dass im Teufel seine entscheidende Waffe die Lüge ist. Der Teufel ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Er lügt. Er lügt uns an in den Gedanken, das haben wir gesehen, ganz klar. Und er wird versuchen, Gemeinde durch Lüge zu beeinflussen. Und das ist der Hauptkampf, die Lüge des Teufels zu zerstören. Und es geht nur über einen einzigen Weg. Das war klar, das ist das Wort Gottes. Wir sehen das nachher auch. Das ist auch die einzige Angriffswaffe in der Waffenrüstung. Alles andere sind Abwehrwaffen. Das heißt, auch der Kampf des Gläubigen ist in erster Linie kein Angriffs-, sondern Abwehrkampf. Das heißt, er wird immer angegriffen. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir werden angegriffen. Wir haben das gesehen in diesen Versen von Personen ohne Körpern, von sogenannten Finsternismächten, von Kosmokratoren, von praktisch Dämonen, die die ganze Welt beherrschen und sie versuchen uns zu beeinflussen, indem sie unsere Gedanken angeht über Lüge. Das heißt, unser Kampf richtet sich in erster Linie auch um das große, große alte Thema, das schon Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Und von dem, was Wahrheit ist, da kann man leben, geistlich. Und nachdem hier auch der Herr so klar zeigt in diesem Kapitel, im Vers 10 vor allem, dass diese Waffenrüstung nur funktioniert in unserer Schwachheit. Das heißt, unsere menschliche Kraft, auch die Methode dieser Welt, auch das Managerhafte, auch das Profihafte, das Angetrainierte, ist vor Gott nichts wert. Was vor der Welt hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Diese Waffenrüstung funktioniert am besten in unserer Schwachheit. Das ist ja der große Trost für uns Gläubige. Nicht, weil wir so profihaft sind, geht diese Waffenrüstung, sondern sie funktioniert, weil wir so schwach sind. Und in dieser Schwachheit bringt Gott diese Waffenrüstung praktisch zur Wirksamkeit. Und das ist der Trost für uns. Das heißt, ich brauche nicht profihaft sein, ich brauche nicht stark sein, sondern ich muss bloß ehrlich sein. Ehrlich, aufrichtig und Gott dienen möchten. Wenn ich Gott dienen will von ganzem Herzen, mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herz, dann funktioniert diese Waffenrüstung. Das ist so einfach. Das ist Herrlichkeit. Wenn man dann sieht eben, wie, wir haben das ja studiert, wie hier die Bibel auch ganz klar zeigt, gegen wen wir kämpfen. Wir kämpfen nie gegen Menschen, sondern immer gegen die Mächte, die hinter den Menschen stehen. Und das Problem ist, weil diese Personen keine Körper haben, die Finsternismächte, benutzen sie Personen. Das ist das Fürchterliche. Wir haben gesehen, dass sie nicht nur die Welt benutzt, sondern auch Gläubige. Und unser Kampf richtet sich danach, letztendlich bei dieser Waffenrüstung, dass wir so vollkommen frei sind vom Einfluss dieser Finsternismächte, dass nur der Herr uns beeinflussen kann, das Ziel. Dass der Teufel keinen Millimeter mit uns anstellen kann, das Ziel. Das ist die wahre Nachfolge. Frei vom Einfluss der Finsternis, Gott zu dienen in der Nachfolge Jesu. Und da zielt die ganze Waffenrüstung hin. Und ich denke, euch ging es wie mir. Als wir in Vers 10 kamen, kam der Jubelschrei in meinem Herzen, endlich die Waffenrüstung. Aber wir sind immer noch nicht dabei. Man sieht hier, wie viel Gott aufwendet, um uns klarzumachen, was der Boden ist, auf dem gekämpft werden muss. Ja, und jetzt in unserem Vers. Ich habe mal drüber geschrieben, die Notwendigkeit des aktiven Kampfes. Ich habe den Vers zuerst als reines Bindeglied betrachtet, von der Vorbereitung zum Kampf, zur Waffenrüstung. Aber je mehr ich den Vers betrachtet habe, je mehr habe ich gemerkt, dass das anders gemeint ist. Dieser Vers gehört zu der Vorbereitung. Und hier ist jetzt einmal ein ganz wichtiger Punkt. Es heißt hier, weil dieser Kampf so schlimm ist, weil wir angegriffen werden, weil es Lügegeister sind, weil sie uns versuchen mit Tricks, Kunstgriffen heißt wörtlich Methoden, praktisch auf die falsche Seite zu ziehen. Aus dem Grund, sagt jetzt Paulus, deshalb. Das heißt, es ist absolut notwendig, das, was in diesem Vers geschrieben steht, zu tun. Das nützt keinem von uns etwas, wenn wir die Botschaft letztendlich theoretisch begreifen. Sondern die Bibel sagt, deshalb. Jetzt kommt etwas, es heißt hier ergreifet. Und dieses Wort ist eigentlich ein Wort, das heißt, wenn man es genau übersetzt, ein abgeschlossener Akt. Das heißt, seid in einem Zustand. Da fordert der Paulus auf, dass wir Gläubige uns in einen Zustand begeben, in dem wir absolut ergriffen haben, das ist gemeint. Nicht, wo man ein bisschen ergreift und ein bisschen Widerstand leistet. Sondern das Wort steht im Aorist 2, das ist so eine Form, die einfach einen abgeschlossenen Vorgang zeigt. Man könnte auch sagen, seid in einer radikalen Haltung, wo ihr ergriffen habt. Hier geht es um letzte Positionen. Und das Zweite, es ist aktiv. Das heißt, Gott will, dass wir hier wirklich, ich sage es einmal, nicht zimperlich zu Werke gehen. Nicht zimperlich, sondern dass wir aktiv von uns aus und wirklich mit Einsatz letzter Mittel, nämlich den göttlichen Mitteln, diese Dinge angeht. Das heißt, es geht hier nicht um ein verschüchtertes Widerstand leisten, sondern um ein absolut hartes Zurückschlagen gegen diese Dinge. Das muss uns klar sein. Es geht hier darum, aktiv zu sein, nicht passiv. Passivität ist das oder der Nährboden jedes Okkultismus. Jeder Wahrsager wird sagen, mach dich passiv. Auch der Charismatiker lässt die Leute passiv werden. Aber in dem Moment, wie jemand aktiv ist, ist schon mal 50% des Schutzes gegen Finsternis aufgebaut. Weil der Heilige Geist nie ein Geist ist, der passiv macht, sondern immer ein Geist, der aktiv unsere Mitarbeit will. Das heißt, der Heilige Geist zwingt uns nie zu etwas. Ihr kennt das alte Bild. Der Heilige Geist ist eine Taube, die ganz sanft kommt, praktisch, man sitzt über der Bibel in der stillen Zeit und plötzlich wird das Herz ganz sanft überführt vor einer Sünde. Der Herr klopft ganz zart wie eine Taube in mein Herz an und sagt, da stimmt was nicht. Wenn ich jetzt ganz zart nachgebe und darauf eingehe, dann kommt der Heilige Geist zum Ziele. Und dann geschieht Echtes. Und der Teufel, die Dämonen sind immer Geier, sagt die Bibel. Aasgeier. Die sich auf ein Opfer stürzen, wie im Sturzflug. Und immer wenn's mir die Gurgel, ich sag's einmal schwäbisch, die Gurgel zudreht, wenn die Luft wegbleibt, dann ist keine Frage, wer im Werke ist. Nicht der Heilige Geist, sondern der Teufel. Das heißt, der Heilige Geist geht immer von unserer Mitarbeit aus. Aus dem Grund ist alles, was vom Heiligen Geist ist, aktiv, freiwillig, nie gezwungen. Immer wo Zwang ist, ist der Teufel. Ist gar keine Frage. Der Heilige Geist geht immer auf unsere freiwillige Mitarbeit aus. Überall, wo zwanghafte Dinge sind, überall, wo Druck ausgeübt wird, ohne dass ich die freie Entscheidung habe, ist nie die Taube, sondern immer der Geier. Das ist einfach eine Regel. Ich habe mir das gemerkt, wenn ich selber Anfechtung habe und schnürt mir die Luft ab, überlege ich gar nicht mehr, ob es der Herr ist. Ist für mich klar, ist der Geier. Dann leiste ich Widerstand. Und zwar nicht zimperlich, sondern dann leiste ich aktiver Widerstand. Harter Widerstand. Letzten Widerstand. Und um das geht's, diesen Widerstand zu leisten. Und erst wenn man das sieht, dass das absolute Bedingung Gottes ist, so zu kämpfen, dann können wir einsteigen in der erste Teil der Waffenrüstung. So Gott will es nächste Mal. Und was jetzt interessant ist, das Wort ergreife, das heißt auch hochnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wenn ein Ritter seine Rüstung anzieht. Das ist hochinteressant. Der geht in die Hocke, schlüpft rein in die Rüstung und dann richtet er sich auf. Das heißt, es ist nicht einfach, eine Waffenrüstung anzuziehen. Das ist mit Arbeit verbunden, mit einem Umstand, mit Schwierigkeiten, mit Unannehmlichkeiten. Es kommt mir unnatürlich vor, wenn Eisen an mich rankommt, auf den Körper. Aber es heißt ja ausdrücklich aufnehmen. Es ist dasselbe Wort, wenn ich richtig informiert bin, das sogar für die Himmelfahrt benutzt wird. Die Himmel mussten den Herrn Jesus aufnehmen, gleich. Das heißt absolut im Sinne von auch persönlich in Besitz nehmen. Was jetzt interessant ist, in dieser Waffenrüstung gibt es genau einen Teil, den man so aktiv, ganz bewusst annehmen muss. Das ist das Schild des Glaubens, Vers 16. Das heißt, Gott sagt, grundsätzlich muss die ganze Waffenrüstung aktiv angenommen werden. Und zum Zweiten muss diese Waffenrüstung, wenn es um den Teil des Glaubens geht, auch ganz bewusst praktiziert werden. Das heißt, Gott wird nicht für uns glauben, sondern wir müssen selber im Glauben handeln. Das ist eigentlich letztendlich auch der tiefere Sinn dieser Bibelstelle. In Philipper 3, Vers 11, da heißt es, ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Und hier wird beschrieben, was das Ergreifen heißt. Das heißt, Ergreifen heißt etwas, das ich im Prinzip besitze, zur Wirksamkeit bringen. Er sagt hier ganz klar, er jagt danach, dass das, was der Herr Jesus ihm gegeben hat, dass das wirksam wird, das heißt ergreifen. Wahrscheinlich ganz klar von der Bibel definiert, was ergreifen heißt. Das, was ich bereits habe, im Herzen nämlich durch die Wiedergeburt, soll wirksam werden, nach außen. Und 1. Timotheus 6, Vers 12, hier kommt jetzt plötzlich ein Gedanke, der die ganze Waffenrüstung eigentlich etwas verschärft. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und zwar hier steht das Wort für Kämpfe, den Kampf, das heißt praktisch ein Kampf, ein Ringkampf auf Leben und Tod. Hier steht im Griechischen Agonie. Agonie ist der Todeskampf in der Medizin. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Vers 19 ist nochmal der gleiche Gedanke. Das heißt, es geht hier letztendlich darum, das, was der Herr mit mir angefangen hat, aber dass er die Wiedergeburt in mich hineingelegt hat, dieses neue Leben, das so auszuleben, dass es absolut wirksam wird. Und genau in der gleichen Weise muss ich die Waffenrüstung anziehen. Das heißt, so wie ich jeden Tag die Entscheidung fülle, muss in Christus zu bleiben, mit ihm zu leben, ihm dem Lamme nachzufolgen, dieses geistliche Leben, das der Herr Jesus in mich hineingelegt hat, auszuleben, genau nach der gleichen Art und Weise muss ich auch die Waffenrüstung anziehen. Das ist also ein Gedanke, der am Fleisch nicht gefällt. Das heißt, ich muss jeden Tag beginnen, so wie ich geistlich lebe, auch den Widerstand zu leisten. Also es ist eindeutig, wir werden praktisch kämpfen müssen, bis die siebte Posaune erschallt. Bis die Entrückung ist oder einer von uns ins Grab geht, das heißt in die Ewigkeit. Wir müssen kämpfen. Das heißt, wir müssen uns hier ganz nüchtern auf den Boden der Schrift zurückstellen. Ein sich ausruhen auf dem Erreichten oder eine passive Haltung, wo man nicht mehr kämpft, heißt automatisch dem Teufel Boden preisgeben. Wisst ihr, auch wenn es dann nicht um uns herum schwierig ist, wenn man eine ruhige Phase hat in seinem Leben, müssen wir trotzdem kämpfen. Weil wir sind dauernd von Finsternismächten belagert, sagt die Schrift. Sind die Mächte, die in der Luft herrschen, die immer versuchen, wo eine Schwachstelle bei uns ist, und dann schlagen sie zu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kriege in der Firma immer Ärger, wenn ich schwach bin. Wenn ich so richtig aus der Ruhe heraus morgens auf die Bank komme, dann stört mich gar keiner. Da geht mir jeder aus dem Weg. Ist eigentlich interessant. Aber in dem Moment, wenn ich komme, zerknittert, verschlafen, stille Zeit habe ich nicht gehabt, im Verkehr schon Stau, wäre ich schon wütend, habe ich schon versündigt, bin schon knatschig, komme zur Bank, da merke ich, ich habe den Schlüssel vergessen oder habe die Uhr vergessen oder meinen Betriebsausweis, irgendwas habe ich dann vergessen, komme zur Tür rein und dann ist der Kollege, der nie was von mir will, der will dann was von mir, genau dem Morgen, der will er was Unmögliches. Das ist so, diese Mächte, die wartet nur drauf, bis wir in der richtigen Haltung sind. Dann bringen sie uns zur Sünde und dann werden sie sicher, und das ist ein altes Lied, dann bringen sie auch den, der auch der Anlass zur Sünde war, oft zu einer Diskussion. Und der wirft uns dann oft etwas vor und dann kommen die Lügegeister zum Ziel. Dann werden sie uns aus dem Affekt heraus zur Lüge bringen, weil die Lüge ist immer das Urelement des Teufels. Habe ich oft erlebt. Dann sagt er zum Beispiel, der Kollege, du warst doch heute Morgen widerwärtig wie sonst was. Nein, ich doch nicht. Dann beginnt der Teufel uns durch Hektik in die Lügehaftigkeit zu ziehen, was sein Element ist. Und gegen diese Dinge richtet sich der Kampf. Und wir müssen diesen Kampf kämpfen, selbst wenn es ruhig ist. Wir müssen bereitet in den Alltag gehen, immer bewusst, es kann kommen, der Angriff. Ich weiß nie, wann der Angriff kommt. Ich weiß bloß, dass er kommt. Und aus dem Grund, sagt der Paulus, geht es darum, aktiv zu ergreifen, ihre Dauerhaltung, in einer Haltung, wo man dauernd in diesem Kampf ist, das meint die Zeitform, in einem dauernden Kampf, wo man aktiv bereit ist, sich zu wehren, kostet es, was es wolle. Ich möchte ja auch betonen, wenn jemand geistlich resigniert, dann hat er den Kampf verloren. Hat er bereits eine Schlacht verloren. Es gehört absolut zum geistlichen Leben dazu, dass man bereit ist, sich zu wehren. Ihr versteht? Man wehrt sich. Man braucht es nicht so verrückt zu machen, wie ich schon gemacht habe. Als ich auf dem Höhepunkt der Anfechtungen war, wo es da dann bei mir zum Durchbruch kam, wo ich stabil wurde geistlich, da ging es so weit, dass ich meiner Seele den Mund verboten habe. Dass ich zu meiner Seele sagte, sei still. Ich war bereit, jeder, der nur noch stören könnte, anzugehen. Das ist dann, sagen wir, Ausdruck der Anfechtung. Aber man muss bereit sein, alles, was jetzt hindert, wirklich, ich sage es mal vorsichtig, wegzuräumen. Wirklich durchzuhauen, geistlich. Und dass dieses geistliche Leben absolut aktiv ist und nicht passiv. Wisst ihr, ich habe so oft gehört, dass man sich dann hinterm Herrn versteckt und sagt, der Herr macht's, der Herr wird es tun. Die Bibel sagt es nicht. Sondern die Bibel sagt, der Herr hat alles getan, ist schon vorbei. Der Herr hat alles getan und jetzt muss ich praktisch die Antwort drauf geben. Ich muss die richtige Haltung einnehmen, die richtige, ich sag's einmal, Kampfstellung einnehmen. Und mit der richtigen Waffe muss ich bereit sein zu gehen und dann benutzt mich der Herr. Letztendlich tut schon der Herr, durch mich als Gläubiger, aber ich muss die Haltung einnehmen. Nehme ich die falsche Haltung ein, macht der Herr gar nichts. Das ist immer ganz wichtig. Wenn jetzt einmal nur die paar Stellen Hebräer 12 zum Beispiel lest, Hebräer 12, 12. Darum recket wieder aus die schlaff gewordenen Hände und die erlärmten Knie und tut gerade Tritte mit euren Füßen, damit das Lärme nicht abweiche, sondern vielmehr geheilt werde. Jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, unter welche niemand den Herrn sehen wird. Und sehe darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verunsache und viele dadurch befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gemeiner Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte und so weiter. Wenn man jetzt den Text nochmal anguckt, da heißt, recket, ist eine Aufforderung, Imperativ, Befehlsform. Das heißt, recket ist ein altdeutsches Wort, der Recke war der Kräftige. Das heißt hier wieder, recket die schlaff gewordenen Hände wieder auf. Wisst ihr, wir müssen hier wegkommen von diesem sensiblen Denken, dass Gott sagt, heia, dann heb die Händchen. Genau, das ist ja nicht gemeint. Sondern hier ist praktisch gemeint, nimm deine ganze geistliche Kraft, die der Herr dir gibt, und deine Hände, die schlaff geworden sind, und sei bereit zu kämpfen. Darum heißt recket, von Recke, von diesem Ritter des Altertums. Und das ist alles in der Befehlsform und alles aktiv. Das heißt, nimm die Hände rauf. Der Boxer, wenn er sich zum Kampf stellt, nimmt er die Deckung hoch, er nimmt die Hände hoch. Das ist gemeint. Geh in Kampfesstellung. Tu Dritte, das heißt, geh hier nicht so sensibel und schüchtern vorwärts, sondern jemand, der kämpfen will, habt ihr schon mal einen Boxer gesehen, der kämpfen will, der stellt sich hin mit beiden Füßen, macht Dritte, dass er einen sicheren Stand hat, nimmt die Fäuste hoch. Genau das meint die Bibel. Ein Stand einzunehmen, ist interessant, wie der Paulus das beschreibt. Er kannte die Kämpfe des Altertums. Zeigt er in seinen Briefen, dass er diese Kämpfe kannte, die damals allgemein üblich waren. Und jetzt sagt er, jaget nach dem Frieden mit jedermann. Jagen ist nicht sehr sanft, sondern das Wort jagen, kennt ihr aus dem Alten Testament, wie das Jagen Jehus des Sohnes Nimsis. Und man könnte es übersetzen, dieser Mann ist gerast mit einem Pferdewagen. Das war das Jagen. Das heißt, hier zeigt die ganze Zeitform und auch die Worte, wir sollen das aktiv tun, und zwar mit letzter Energie. Und dann sagt er, säet, das heißt, recket, tut Dritte, jaget, säet, das sind alles Befehle. Und da steht nirgends, der Herr wird für dich die Arme erheben, der Herr wird deine Schritte führen, der Herr wird dich anschucken, dass du jagst, der Herr wird für dich säen, das steht nirgends. Wisst ihr, der Herr ist oft bei vielen Gläubigen ein gutes, ich sag's einmal, eine gute Ausrede und ein gutes Versteckspiel. Und die Bibel ganz nüchtern sagt, der Herr tut es eben nicht, sondern du musst es tun und du hast die Verantwortung. Man kann sich sehr leicht hinter dem Herrn verstecken. Ohne zu sehen, dass der Herr alles getan hat. Er hat sich als hohe Priester ein für alle Mal gesetzt im Himmel. Es ist alles getan. Dieses Opfer ist fertig. Und jetzt sagt der Herr, weil alles fertig ist, kommt das Opfer zur Wirksamkeit und zur Durchschlagskraft, indem du, Gläubiger, zum Beispiel deine Hände aufregst zum Gebet, indem du gewisse Dritte tust, zum Beispiel dein Leben in Ordnung bringst, indem du beginnst nachzujagen, was zum Frieden dient, indem du hingehst, dich entschuldigst, indem du siehst praktisch. Das sind Dinge, wo einfach die Bibel sagt, so jetzt steh auf innerlich. Dass ein Ruck durch meine Seele geht und ich sage, halt, ich habe genug von diesem, ich sage es mal, schwammiger gläubig sein, jetzt will ich klare Verhältnisse bei mir persönlich. Das ist gemeint. Und nochmals, Geschwister, in aller Schwachheit, jeder ist schwach, ich bin schwächer, wie ich dachte, sei ehrlich. Ich bin erschüttert, wie schwach ich manchmal bin. Aber in dieser Schwachheit, wenn die Schwachheit sich mit Ehrlichkeit paart, dass man sagt, jawohl, so bin ich. Dann wird der Herr Jesus diese Waffenrüstung zur vollen Wirksamkeit bringen. Wenn man so ehrlich ist, hingeht und in aller Schwachheit sagt, so bin ich halt. Und ich weiß es. Und jetzt, und dann kämpft. Ehrlichkeit plus Schwäche, das ist der Boden, wo diese Waffenrüstung zur vollsten Wirksamkeit gelangen wird. Wenn man in Jakobus 4 geht, wieder das nächste. Es heißt hier ganz, ganz, ganz einfach, immer in der Befehlsform, unterwerfet euch Gott. Wisst ihr, ich kann nicht hingehen und sagen, Herr, hier bin ich, jetzt unterwirf mich. Weil der Heilige Geist eine Taube ist und kein Geier, wird der Heilige Geist mich niemals selber unterwerfen. Sondern ich muss mich Gott unterwerfen. Das heißt, ich muss sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Ich bin hier, du kannst mich blamieren, du kannst machen, was du willst. Nur dein Wille geschehe. Das wird der Herr nicht für mich tun. Das muss ich tun. Das ist oft die Ausrede, wo der Gläubige nicht will. Das ist gar keine Frage. Und hier heißt es einfach ganz nüchtern, unterwerfet euch. Das heißt, ich soll mich Gott unterwerfen. Widerstehet dem Teufel. Und jetzt sind wir genau in unserem Text. Widerstehet. Das heißt, wenn man sich Gott völlig unterwirft, praktisch sagt, Herr, mach mit mir, was du willst. In aller meiner Schwachheit stehe ich vor dir. Aber mit deiner Kraft, weil es nämlich die Bibel sagt, mit deinem Opfer, mit deiner Waffenrüstung, werde ich das zurückschlagen. Wenn man in dieser Haltung Widerstand leistet, dann behält man das Feld. Das ist ein altdeutscher Ausdruck für, man hat den Sieg. Und hier ist ganz nüchtern, er sagt, unterwerfet euch Gott, widerstehet dem Teufel, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinige die Hände, macht die ihr Sünder, macht die Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid, fühlet euer Elend, trauert, heult, euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Unterwerfet, das ist ein Befehl. Widerstehet, das ist ein Befehl. Fliehet, das ist ein Befehl. Reiniget, ein Befehl. Macht keusch, ein Befehl. Fühlet, trauert, heulet, demütigt euch, ist alles Befehl. Das alles tut der Herr eben nicht für uns, sonst müssen wir selber tun. Ihr begreift. Wenn ich das alles nicht tue, wisst ihr, was das heißt? Wir sehen das nachher beim Epheser. Überall, wo ich hier schlampig bin, wird der Teufel einen Teil des Bodens bei mir vom Einfluss her, zurückerobern. Das ist das Schlimme. Das heißt, hier gilt es, der Text ist so klar, aktiv aufzustehen, aber dass er mich richtig versteht, nicht in der eigenen Kraft, die habe ich nicht, sondern in der Kraft Jesu Christi. Das heißt, der Herr hat ein Opfer geschaffen am Kreuz von Golgatha und mir dann durch die Wiedergeburt Fähigkeiten gegeben, dass ich das alles tun kann. Bloß ich muss es tun. Ich kann dann aufgrund des Opfers aufstehen und jagen. Das ist kein Problem. Ich kann aufgrund des Opfers Jesu aufstehen und mich demütigen. Das geht. Ich kann aufstehen letztendlich und Widerstand leisten. Ich kann werfen, ich kann meine Sorgen wegwerfen. Jeder Gläubige kann seine Sorgen wegwerfen. Das geht. Aufgrund des Opfers. Aber es ist klar. Wisst ihr, ich kann hinstehen und sagen, oh Herr, nimm doch mir die Sorgen weg. Und ich sage, da kannst du jahrelang beten, da wird nichts geschehen. Weil die Bibel nämlich nicht befiehlt, dass du betest sollst, dass deine Sorge weggeht, sondern die Bibel sagt, du sollst deine Sorge wegwerfen, nämlich auf Gott, den Vater, sagt sie ganz klar. Im Namen Jesu wegwerfen auf den Vater. Das ist der Befehl. Und in dem Moment, wie ein Gläubiger das tut, funktioniert die Erlösung. Der enttäuschte Gläubige ist oft enttäuscht, weil er nicht gehorsam ist und nicht genau das tut, was die Schrift sagt. Würde er das tun, was die Schrift sagt, dann würde er sehen, dass es hundertprozentig funktioniert. Wisst ihr, da jammert man und sagt, bei mir funktioniert es nicht, muss man fragen, Moment einmal, lass uns genau sehen, was dein Problem ist. Funktioniert es nicht, weil du nicht tust, was geschrieben steht? Wisst ihr, und ich sage euch eins, wenn es um Sorge geht, die Sorge sind was Gläbriges, was Ekelhaftes. Die Bibel sagt nicht, weise die Sorge schüchtern von dir. So ist ja der Mensch, ihr Sorgen, lasst mich in Ruhe. So, die Bibel sagt, nimm sie und wirf sie fort, so weit, dass man sie nicht mehr sieht. Ich weiß nicht, ich bin impulsiv. Also, sag mal, ich bin so, wenn ich hier Wut habe, dann kann ich schon mal was fortwerfen. So ist mein Fleisch. Keine Frage. Wenn ich dann in der Wut was wegwirf, ist weg. Das lasse ich nicht fallen, also das wirf ich fort und sage, fort damit. Wenn ich schon mit was versündigt hatte und ich habe es nur in der Hand gehabt, habe ich mich geschämt und voll Wut habe ich es fortgeworfen. Das meint die Bibel mit den Sorgen. Das muss ich aktiv tun. Wisst ihr, jetzt kommt das Interessante, dass die Sorgen, in dem Moment, wie ich werfe, aus meiner Hand rausgeht, aus meinem Herzen herausgeht, dass sie tatsächlich verschwinden, das ist nicht mein Verdienst, sondern das funktioniert aufgrund des Opfers Jesu. Ihr begreift, die Befehle, die der Herr gibt, die haben alle eine Grundlage, nämlich das Opfer. Und aufgrund des herrlichen Opfers Jesu gelingt das alles. Aber ich muss handeln. Ein alter Bruder sagte mal was, oder alt war er gar nicht. Ich sage alt, er war viel älter wie ich, muss vorsichtig sein, die Zeit geht dahin. Er sagte einen ganz weisen Spruch, er sagte, was Gott tut, das lass Gott tun. Aber was du tun musst, das musst du tun. Und es ist schlimm, wenn man die zwei verwechselt. Wenn man das, was Gott tut, selber tun will und das, was man selber tun sollte, Gott zuschieben will. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann sind wir getäuscht worden. Das heißt, der Teufel hat uns angelogen und hat wiederum einen Triumph gefeiert. Aus dem Grund ist es von letzter Bedeutung, und ich bitte euch einfach nochmals, Geschwister, lest die Stelle nochmals durch, wo ihr überall etwas tun müsst. Da kann man nämlich nichts tun dagegen. Wisst ihr, das ist auch für mich dramatisch. Ich kenne einen überzeugten Calvinist, der sagt zu mir, ganz klar, er ist wieder geboren, ist gar keine Frage, aber sagt zu mir, Karl Hermann, warum ich mich bekehrte, weiß ich nicht. Der Herr hat mich bekehrt. Und ich sage, das ist eine wunderschöne Sicht, was du hier im Herr praktisch sagst, aber in der Bibel steht das Gegenteil. Da steht, bekehret euch. Das heißt, du hast dich selber bekehren müssen. Letztendlich geht zwar der Herr mein Herz an. Er arbeitet an meinem Herz durch den Heiligen Geist und bringt mich bis vor die Sekunde der Entscheidung. Aber das Ja, das nimmt er mir nicht ab. Das muss selber kommen. Ihr begreift, es gibt Dinge, die muss ich einfach selber tun. Aufgrund des Opfers funktioniert es erst. Wisst ihr, das heißt, ich kann mich reinigen. Ich kann mich unterwerfen. Ich kann widerstehen. Ich kann fliehen. Ich kann mein Leben keusch gestalten. Ich kann mich wirklich auch einmal in Trauer begeben und wirklich vom Herrn weinen, ich kann mich demütigen aufgrund des Opfers. Aufgrund des Opfers Jesu habe ich die Fähigkeit dazu. Bloß, der Herr wird das nicht für mich tun. Niemals. 1. Petrus 5, Vers 6. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet. Ich sage es jetzt nicht von oben herab, mir ist selber nicht aufgefallen. Ist euch aufgefallen in diesen kleinen Texten, wie viele Befehlsformen hier drin sind. Jetzt gucken wir die kleinen Verse an. Recket, tut Dritte, jaget, zähet, unterwerfet, widerstehet, flieht, reiniget, macht keusch, fühlet, trauert, heulet, demütiget, demütiget euch, werfet, seid nüchtern, wachet. Das alles fordert uns die Bibel auf zu tun. Man könnte sagen, Gläubiger, hier ist viel Arbeit zum Kämpfen. Das ist der Kampf, diese Dinge zu tun. Das ist die Waffenrüstung. Der Helmut hat mir erzählt, dass sie aus der Charismatik raus die Waffenrüstung manchmal erzogen hat. Wisst ihr, so in Fantasie. Ich setze mir jetzt im Glauben den Helm des Heils auf. Wisst ihr, ich sage es euch ehrlich, das wäre einfach. Wenn das so leicht ginge, da hätte ich keine Sorge mehr. Den habe ich schnell anzogen. In 2 Minuten ist das gebetet und sie sitzt. Aber das hier zu tun, die wahre Waffenrüstung anzuziehen, mit der wahren Herzenshaltung, wirklich dem Teufel zu widerstehen, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist ein Kampf, der kostet einen Preis. Das ist nicht so ganz einfach. Wichtig ist mir, dass das ja nicht falsch verstanden wird. Die Basis, auf der ich diese Waffenrüstung benutze, das heißt, die Basis, wo ich aktiv werde, wo ich handle, ist immer Hebräer 10, 10 und 14. Da heißt es, in diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Das einmalige, unwiederholbare, vollkommene Opfer. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet oder zur Reife gebracht. Das ist es. Das heißt, auf diesem vollkommenen Opfer, wenn ich hier beginne, aktiv zu handeln, gemäß dem Befehl Gottes, dann wirkt das Opfer bei mir, dass diese Befehle, die ich ausführe, funktionieren. Das heißt, es klappt. Und gleichzeitig gelange ich durch diese Schritte zu einer geistlichen Reife. Ich werde innerlich stark, stabil, reif. Und ich sage eines, ein Gläubiger, der das nicht tut, bleibt immer in so einer verschüchterten inneren Haltung, wo er vielleicht denkt, er ist reif und in Wirklichkeit ist er ein Baby. Der kann dann, egal wie lang gläubig sei, er bleibt ein Baby, wenn er das nicht aktiv tut. Weil der Teufel ihn ja immer im Zustand des Babystadiums halten möchte, weil dann hat er ihn. Dann kann er ihn anlügen. Ein Kind merkt nicht so leicht, ob es anlügt wie ein Erwachsener. Versteht? Es geht ums Bewusstsein, auch geistlich, in der Vollreife Gott zu dienen, auch voll zu durchschauen, was Lüge und Wahrheit ist. Es geht nur, wenn man diese Dinge tut. Ja, und um nochmals zu zeigen, was hier gemeint ist, wenn die Bibel sagt, ergreifet, aktiv, gehe wirklich in den Kampf. Man sieht es im 2. Petrus 1, Vers 3. Schau die Stelle, fantastischer kann man es nicht mehr beschreiben. Da heißt es, nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum wirklichen Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat, durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust herrschenden Verderben entflohen seid. Das ist die Stellung in Christo. Das ist gar keine Frage. Hier erklärt der Petrus und sagt, die göttliche Kraft hat dir und mir bei der Wiedergeburt alles, was zum wirklichen geistlichen Leben und zur Gottseligkeit, das heißt auch zur Zufriedenheit, zur geistlichen Reife, alles, was ich brauche geistlich, ist mir geschenkt worden. Ich habe es als Gläubiger. Durch was? Durch Vollerkenntnis. Je mehr ich den Herrn Jesus erkenne und sei Opfer, je mehr wird letztendlich diese Kraft auch als Basis mir zur Verfügung stehen. Und er sagt, hier sind die größten Verheißungen, die größten Zusprüche Gottes, wo Gott praktisch sagt, widerstehe dem Teufel, was muss er dann tun, laut Bibel? Fliehen. Er versteht, ich muss mich nicht mit dem Teufel herumschlagen, sondern ich muss nur Widerstand leisten und er geht. Das sind diese großen Verheißungen. Und er sagt, diese Verheißungen sind gegeben, dass ich dieser göttlichen Natur teilhaftig werde. Das heißt, dass jeder Bereich meines Herzens langsam aber sicher unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommt. Jetzt kommt das Nächste. Er sagt, weil wir nämlich durch die Bekehrung praktisch dem Verderben, das in der Welt herrscht, entflohen sind. Und das Verderben in der Welt, das definiert die Bibel hier ganz klar mit Lust. Lust. Lust ist einfach, ich tue, was ich will. Das ist Lust. Jede Form der Lust. Eigenbefriedigung. Dass man einfach sagt, Hauptsache mir, das Ichhafte. Genau das ist hier gemeint. Das Ichhaft ist genau das Gegenteil von dem hier. Das Ich sagt nämlich, nee, ich will die Arme nicht aufregen, ich bin müde. Versteht? Ich will nicht gewisse Tritte tun, das ist alles so gefährlich. Das, der Herr verlangt von, zu viele Glaubensschritte von mir. Jetzt, ich bin halt ein vorsichtiger Mensch. Ich kann nicht jagen, ich bin einfach etwas von der Charakterstruktur her langsamer. Jetzt hetz mich doch nicht dauernd. Ich kann das nicht sehr, ich erkenne das einfach nicht. Ich wäre also spitzfindig wie du. Unterwerfung finde ich praktisch, das ist diese griechische Art, gläubig zu sein. Warum soll ich Widerstand leisten? Das sind doch liebe Menschen und liebe Dinge. Man darf doch nicht überall den Teufel sehen. Warum soll ich hier fliehen? Das wäre ja ein Zeichen, dass ich nicht reif bin. Ich bin doch reif genug, das zu ertragen. Warum soll ich mich reinigen? Ich habe doch keinen Schmutz jetzt an mir. Du siehst es einfach zu eng. Warum soll ich mein Herz keusch machen? Mein Herz, Gott hat doch das Herz auch bereitet, dass es Freude hat. Warum willst du mir die Freude nehmen? Ich brauche hier nicht so eine künstliche Keuschheit aufrecht zu erhalten. Ich will nicht trauern und heulen, sondern das geistliche Leben ist eine fröhliche Sache. Ich brauche mich nicht darum zu demütigen. Der Herr ist mit mir auch so zufrieden. Und wenn ich die Sorge von mir warf, muss auch der Ernst des Lebens erkennen. Und warum willst du mir denn die Illusion errauben? Du siehst alles so negativ. Warum soll ich denn nüchtern sein? Warum soll ich dauernd misstrauisch sein? Ich will doch nicht dauernd wach, ich will meine Ruhe. Merkt ihr was? Das war ein Vortrag vom Fleisch. Live gesendet. So ist Fleisch. Und das Brutale ist, so ist mein Fleisch uns da inne. Ist nie anders. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Gott sagt praktisch, hör auf mit dem Jammergesang. Hier, aufstehe. Reck die Arme rauf. Tu Dritte. Jage. Sieh. Unterwirf dich. Demütig dich. Jage. Macht ihr den Unterschied? Ich sag's euch ehrlich, wo das kam, am Anfang der Schrift, ich habe es auch gewusst vorher, dass diese Waffenrüstung auf meiner Schwachheit praktisch funktioniert, da habe ich eine riesen Freude gehabt. Habe ich doch schön, auf meiner Schwachheit macht der Herr das. Und dann kam gleich die Faulheit. Da habe ich gedacht, ja, ist ja super, brauchst nichts tun, du bist ja schwach. Und jetzt kommt der zweite Teil. In meiner Schwachheit sagt der Herr, steh auf. Und jetzt kommt eben die Verheißung Gottes, die ganz klar sagt, du kannst aufstehen, wenn du willst. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir aufstehen möchten oder nicht. Das ist unsere freie Willensentscheidung. Er sagt dann, wenn wir zurückgehen in unseren Epheser, deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung. Wir haben das ja abgehandelt in den vorigen Versen. Die Waffenrüstung, das war die volle Rüstung des Schwerbewaffneten. Das war keine leichte Rüstung, das war schwer. Das heißt, der geistliche Kampf ist schwer. Er ist auch gefährlich. Aus dem Grund muss man schwer bewaffnet sein. Das heißt, bei diesem Kampf fliegen Pfeile, giftige Pfeile, feurige Pfeile des Teufels. Wenn ich nicht aufpasse und die Waffenrüstung nicht geschlossen ist. Nehmt euch einmal vor, irgendeiner sagt, mir ist das zu mühsam im Kampf, bei so im Altertum. Ich habe keine Lust, dauernd meine Rüstung zuzuklappen. Der lässt die Rüstung einfach am Rücken offen. Und der Feind greift an und die Pfeile fliegen. Der ist tot, der Mann. Und genauso geht es darum. Wir dürfen nicht aus Faulheit die Rüstung offen lassen. Also die Bibel sagt ganz klar, wir müssen die ganze Waffenrüstung, die ganze Schwerrüstung des Kämpfers anziehen. Wir müssen hier wirklich korrekt sein. Das ist der Punkt, wo wir pingelig sein müssen. Wir müssen nicht überall so extrem sein und akribisch, wie der Mensch oft ist, um seine Meinung zu stützen. Aber hier, wenn es um die Waffenrüstung geht, da müssen wir genau sein. Ganz genau. Wir können es uns nicht leisten, dass wir die Waffenrüstung nur teilweise anziehen. Wisst ihr, wir haben nur beigebracht, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Das steht leider in dem Vers nicht. Das ist falsch übersetzt. Hat Luther ganz daneben geschossen. Da steht wörtlich, er hat für den Rechtschaffenen Heil in Bereitschaft. Das heißt, Gott ist grundsätzlich bereit, dem, der ehrlich ist, zu helfen. Aber jetzt überlegt euch, wenn ich nur auf meine Ehrlichkeit vertraue und alle die Schritte nicht tue und vor mir steht ein Heer, in Eisen gekleidet. Und ich komme und sage, hier bin ich, stell mich zum Kampf und ich habe überhaupt nichts wie ein Ledergürtel. Das ist nämlich genau die Ehrlichkeit. Der Gürtel um die Lenden, sonst habe ich gar nichts. Ich habe einen Ledergürtel. Und mit dem Ledergürtel gehe ich auf die schwer bewaffnete Finsternismächte los. Und dann wunderst du dich, wie die Gläubiger umfallen, niedergemäht von diesen Geistern. Ich sage euch eines. Ich glaube, dass heute, in der heutigen Zeit, wichtiger denn je ist, zu lernen, mit dieser Waffenrüstung zu kämpfen. Dass man durchkommt. Weil die Kräfte werden immer raffinierter. Immer hinterhältiger, immer raffinierter. Wisst ihr, der Engel des Lichts ist der Teufel. Er ist ein Engel des Lichts, der uns täuscht. Und es sieht alles so fromm aus und das ist eben die Falle. Es heißt, ganz nüchtern betrachtet, wir brauchen die gesamte Waffenrüstung, und zwar exakt. Nur dann können wir kämpfen, im aktiven Kampf mit der vollen Waffenrüstung. Wie die aussieht, sehen wir ja dann. Und jetzt sagt die Bibel hier nochmals, und zwar sagt, dass ihr zu widerstehen vermöget. Das heißt, wir müssen Widerstand leisten. Wisst ihr, und Widerstand ist etwas, das man heute nicht mehr kennt. Wir sind eine humane, tolerante Gesellschaft. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich erzähle sie nochmals. Es geht eine Gruppe von jungen Leuten missionarisch bei nachts an einer Kneipe vorbei. Da kommt ein Mann aus der Kneipe heraus, die jungen Leute geben ihm ein Traktat. Dieser Mann beginnt sich sofort in eine theologische Diskussion zu verwickeln. Nach kurzer Zeit merken sie, das ist ein Insider, der weiß Bescheid. Er bringt ihnen jedes Argument, denn ein Gläubiger wird langsam heiß. Junge, frisch bekehrte Gläubige, aber die sind ja am besten gerüstet für sowas. Aber in dem Feuer der ersten Liebe sagen diese Gläubigen ihm, und die Bibel hat doch recht. Und wir haben den Herr Jesus erlebt und unsere Sünden sind vergeben und es stimmt trotzdem. Sie bezeugen ihm immer wieder, mit einem Schlag bricht er zusammen auf dem Gehsteig, bricht in die Knie und schreit, mein Gott, das ist es, was ich brauche. Und dieser Mann war ein liberaler Pastor in der Kirche, der auf der Zechtour unterwegs war. Und genau das meint die Bibel mit Widerstand. Wir geben keinen Millimeter Boden preis. Wir sind stur. Stur und hart, wenn es darum geht, zu widerstehen. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, 1. Petrus 5, Vers 9, wir haben es vorher gelesen, widerstehet fest im Glauben. Und wenn ihr die vorige Verse lest, am Teufel. Wir müssen allen Dingen, von denen wir überzeugt sind, dass sie vom Teufel kommen, knallhart widerstehen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ich habe die Beziehung zu meinem besten Freund ist kaputt. Wisst ihr warum? Ich wusste von meinem Gewissen her, dass manche Dinge absolut teuflisch sind. Und da bin ich hingegangen und habe diesen Dingen aktiv und auch lautstark, sage ich mal ganz klar, lautstark widerstanden. Wisst ihr, wenn ich in der Verkündigung sage, Pantomime ist vom Teufel, dann ist das kein wilder Ausspruch. Ich meine das in letzter Konsequenz so. Das ist vom Teufel. Wenn du beginnst, diesen Dingen zu widerstehen, Sünde beim Namen zu nennen und sage, das ist der Teufel, der hier wirkt, dann wirst du deine Freunde verlieren, teilweise. Und alle, die nicht bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen, die werden sich von dir zurückziehen. Das ist der Preis. Das ist der Preis der Wahrheit, hinzustehen und sagen, das ist Sünde. Und wir können 20 Stunden darüber diskutieren, es bleibt Sünde. Und ich werde nie, solange ich hier auf diesem Boden vor Gott richtig stehe, wirst du erleben, dass ich nachgebe und sage, es ist keine Sünde mehr. Das ist Widerstand gegen die Finsternismächte. Wisst ihr, und wenn du merkst, dass der Teufel dich müde, labil macht, dass dann im Kopf der letzte Widerstand ist, nein, und ich werde nicht sündigen. Herbert Janssen, ich werde es nie vergessen. Er sagt ihre Verkündigung und wir waren so ahnungslos. Wir saßen drin in dieser Verkündigung und haben gedacht, er bringt uns jetzt ein paar geistliche Dinge bei. Und dann steht der Mann hier und sagt einen Satz, den ich nie mehr vergessen habe. Er sagte wörtlich, lieber sterben als sündigen. Ich habe mir schon oft überlegt, in der Firma, das darf ich jetzt nicht sagen, weil es ist jetzt peinlich. Versteht? Man ist so human. Lieber sterben als sündigen. Wo der Teufel sieht und auch die Bibel praktisch sagt, man soll widerstehen, da muss ich widerstehen. Vor allem in meinem persönlichen Leben, ist gar keine Frage. Wo ich merke, dass der Teufel mir Widerstand leistet, da muss ich voll drauf gehen. Als ich erkannte, dass in der Pfingstbewegung Dämonen wirken, da war es für mich keine Frage mehr. Da konnte ich nicht hingehen und sagen, ach, wir sind alle liebe Geschwister und ihr seid halt ein bisschen schwächer und wir haben vielleicht ein bisschen eine bessere Erkenntnis und jetzt lasst uns zusammenarbeiten. Hier war der Teufel im Werk. Also musste ich Widerstand leisten, aktiv. Sage, hier ist der Teufel. Versteht? Ich habe zur Hochzeit einen schönen Farbfernseher bekommen, wunderschön. Der lebt noch übrigens, nur nicht bei mir. Und es ging genau ein Jahr, denke ich. Da hatte ich eine ganz peinliche Arbeit zu tun. Ich musste bei Hochzeitsgeschenk, ich musste dem, der mir unsere Hochzeit geschenkt hat, das Gerät zurückbringen. Wir haben erkannt, meine Frau und ich, wir haben einen Tröster. Immer wenn es uns geistlich dreckig ging, kam der Finger auf den Knopf und haben uns berieseln lassen. Und es ging, ich habe gekämpft, ich habe mit Gott gehandelt wie auf dem Bazar. Ich war mal auf dem Bazar in Istanbul, das ist herrlich zu handeln. Da kannst du lernen, was Handel ist. Und so habe ich mit Gott gehandelt, ich habe gesagt, Herr, das ist ein Hochzeitsgeschenk, ich schneide den Stecker ab. Er hat gesagt, nein, der muss raus. In meinem Geist war immer ein klares Zeugnis, raus, raus. Am Samstagmorgen habe ich mich wirklich unter Kämpfe entschlossen, habe die Kiste verpackt, habe sie weggebracht. Widerstand. Ihr versteht? Der Teufel wollte, dass ich sage, ha ja, natürlich ist es schlimm, aber Karl Hermann, komm, man sagt im Schwäbischen, lass die Kirche im Dorf, übertreib's nicht, ist okay. Widerstand heißt, wo man selber weiß, dass der Teufel einen betrügt, hart Widerstand zu leisten. Wisst ihr, ich sage euch, ich bin von Natur aus eigentlich, man glaubt mir das ja oft nicht, aber vielleicht hat der Herr drum, benutzt er mich manchmal für andere Dinge, ich bin von Natur aus, ich sage es immer, ganz wabbelig und weich. Ich bin so weich, das glaubt ihr gar nicht, wie weich ich bin. Und ich habe eine Sünde immer begangen, weil ich so lieb sein wollte. Ich wollte allen alles recht machen, auch nachdem ich gläubig war. Ich habe die Sünde gemieden wie die Pest und dann wollte ich jedem Bruder und jeder Schwester alles recht machen. Und dann habe ich angefangen, etwas zu tun. Selbst wenn ich wusste, dass es Sünde war, habe ich das entschuldigt, auch bei anderen und bei mir. Ich habe einfach die anderen, ah ja, so schlimm ist das nicht. Und dann las ich eines Morgens, da hat der Herr mich dann in die Erziehung genommen, las ich im Jesaja 5, Vers 20 und Vers, der ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Von der Stunde her wusste ich, dass es Sünde ist, wenn ich zum Beispiel merke, dass der Teufel irgendwo wirkt und ich still bin, dann ist es Sünde. Und ich kann dann auch nicht den Schuldigen sagen, nur dass ich liebe, ist alles recht. So muss ich hinstehen und sagen, ist der Teufel. Das ist dieser Kampf. Wisst ihr, und das Widerstehen, das der Paulus hier meint, ich sage es euch ehrlich, ist unangenehm. Ist absolut unangenehm. Es ist nicht schön, jemandem zu widerstehen. Wisst ihr, es ist viel schöner, wenn ein Bruder sagt, ach, lieber Karl Hermann, ein Bruder sagt immer, lieber Karl Hermann zu mir, schön, gell, wenn das jemand zu dir sagt. Jetzt sagt der Bruder, der immer, lieber Karl Hermann zu dir sagt, nimm dich in den Arm und du merkst, er freut sich, wenn er dich sieht. Und plötzlich sagt der Herr zu ihm, an dem Punkt widerstehe ihm. Wow, dann geht's los. Ach, der sagt doch immer, lieber zu mir, der mag mich doch, ich merke, jetzt soll ich dem widerstehen. Wenn ich ihm nicht widerstehe, wisst ihr, was dann passiert? Dann fliegt ein Pfeil des Teufels in diese Lücke, die ich aufmache, durch mein Nicht-Widerstehen und der Teufel feiert den Triumph. Das muss euch klar sein. Es geht ja nicht um menschlich lieb zu sein. Es geht darum, wenn ich den Kompromiss mache und nicht klar bin, dann feiert der Teufel den Triumph. Das ist gar keine Frage. Jakobus 4, Vers 7 sagt das Gleiche. Unterwerft euch Gott, das ist ganz klar. Und widerstehet dem Teufel, so flieht er vor euch. Wenn ihr Widerstand leistet, dann flieht der Teufel. Das Nächste. Ich muss nicht nur dem Teufel widerstehen. Hebräer 12, Vers 4, sondern was anderem, das genauso wichtig ist. Sagt Bibel. Und ich kann euch trösten. Wisst ihr, wenn ich jetzt einfach so locker sage, wir müssen widerstehen. Wie wir widerstehen müssen, das sehen wir dann durch die Waffenrüstung. Wir widerstehen nämlich durch die Waffenrüstung. Aber eines ist schon mal klar, der Befehl zu widerstehen, der steht geschrieben. Die heißt ganz einfach, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf wider die Sünde. Und das ist das Nächste. Nicht nur, wo ich Finsternis sehe, dass ich hier Widerstand leiste und sage, ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Mir hat eine Schwester mal eine Lektion erteilt. Sie sagte mal, wenn ihr Zeugnis gebt für den Herrn oder etwas erzählt vom Reich Gottes, dann übertreibt nie. Da habe ich gedacht, warum vielleicht so ein bisschen übertreiben für den Herrn? Das habe ich gar nicht so schlimm gesehen. Und die Schwester sagte etwas, das ich nie vergessen werde. Sie sagt, wenn ihr übertreibt beim Zeugnis geben, um den Herrn zu ehren, dann seid euch bewusst, dass ihr eine Anleihe beim Teufel aufnehmt, weil er ist der Lügner. Versteht? Überall, wo nur eine Spur von Sünde auftaucht, muss ich widerstehen. Hart sein, mir selber gegenüber. Und jetzt sagt die Bibel, ihr habt noch nicht widerstanden gegen die Sünde, und zwar in diesem Kampf bis aufs Blut. Wisst ihr, warum bis aufs Blut? Wisst ihr, wo die Sünde drin steckt? Die steckt im Blut drin. Das ist Fleisch und Blut bei uns. Und man kann gegen die Sünde nur folgendermaßen vorgehen, ihr habt es festgestellt. Es gibt Sünden, die kann ich nicht mehr bremsen, wenn sie da sind. Erstaunliche Erkenntnis. Es gibt Sünde, wenn ich einmal drin bin in der Sünde, habe ich keine Chance mehr. Selbst wenn sie vor der Tür steht, kann ich sie nicht mehr abwehren. Solche Sünde gibt es. Es gibt Sünde, die muss ich so radikal an der Wurzel anpacken, So wie Paulus sagt, ob es der Paulus ist, also der Hebräerbrief, also von der Wurzel her anpacken, also bis aufs Blut widerstehen, dass ich bei manchen Sünden im Voraus praktisch schon was tun muss, dass es mir nicht passiert. Wisst ihr, wenn ich labil mich auf eine Situation zusteuern lasse, wo ich genau weiß, dass es gefährlich für mich ist, und ich innerlich noch gar keine so harte Haltung gegen die Sünde, wo ich denke, die kommt, einnehme, dann falle ich um. Ich sage es immer ganz hart. Es gibt Dinge, wo ich einfach zum Beispiel lernen kann. Das kann man lernen. Ich habe das auch gelernt. Das war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Ich gehe zum Beispiel, machen wir Folgendes. Ich laufe jeden Tag am Plakat, muss ich vorbeilaufen, am Kinoplakat. Jeden Tag, morgens, abends. Man kann durch das vollkommene Opfer, indem man widersteht der Sünde, kann man sich trainieren, dass man diesem Plakat vorbeilaufen, diesem Schauding, selbst wenn es beleuchtet ist in schriller Farbe, dass man es fast nicht mehr sieht. Man kann hier vorbeigehen, ist nicht mehr da. Wenn du aber kommst und dir nicht vornimmst, schon vorher, wenn du weißt, dort ist das Plakat, und du nimmst dir das nicht vor, Widerstand zu leisten, dann werden deine Augen wie ein Magnet, weil die Bibel sagt, die Lust arbeitet über die Augen, angezogen werden. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich sage, so Karl Hermann, es war meistens, ich glaube, der Grüngraben war immer das Problem. Ich marschiere jetzt aus dem Parkhaus raus und gehe durch den Grüngraben. Da wusste ich noch, beim Grüngraben noch ungefähr 30 Meter kommt rechts das Schaufenster. Da kannst du sagen, so, heute wird der Sünde bis aufs Blut widerstanden, innerlich, und das Schaufenster ist nicht da. Und dein Blick geht stur wie ein Panzer geradeaus. Und der geht geradeaus. Aufgrund des Opfers. Weil der Herr sagt, wenn ich widerstehe will, dann kann ich. Wenn ich fliehe will der Sünde, dann kann ich aufgrund des Opfers. Nur ich muss es tun. Wenn ich aber jetzt morgens komme, total labil, ich armer Karl Hermann, jetzt muss ich dann die schlimme Bank und keiner hat Mitleid mit mir, ach ich armer, kann ich euch jetzt schon sagen, was passiert. Ich komme nicht einmal auf 5 Meter an das Ding hin, der Teufel wird alle Pfeile abschießen, um mich zu bekommen. Genau das ist. Ich muss vorher Widerstand leisten, das ist bis aufs Blut, vorher dagegen angehen. Wisst ihr, wenn ich zum Friseur gehe und ich mein Neues Testament oder Buch mit oder zum Doktor und ich nehme mir vor, du wirst dieses Buch durchlesen, dann lege ich nicht einmal eine Zeitung an. Wenn ich aber zum Arzt gehe, möglichst aus der Hektik sitze halt so langweilig da, dann garantiere ich auch für nichts. Versteht? Vorher ist bis aufs Blut. Ich weiß, wo die Gefahr ist. Paulus sagt, die Schliche des Teufels sind uns nicht unbekannt. Ich weiß es vorher. Und jetzt nehme ich eine harte, ich sage es mal, eine unnachgiebige, widerstandsmäßige Haltung gegen diese Dinge ein. Vorher. Wisst ihr, wenn dann selbst die anderen sagen, du bist ein Sturer. Ich sage, ist egal, spielt gar keine Rolle. Hart. Wo Gott sagt, Widerstand. Und genauso sagt er hier, und das ist jetzt etwas, was man eigentlich schon ernst nehmen muss. Und vielleicht, wenn er mal Jeremia 1 lesen möchte daheim, das sieht man ja, wie Gott diesen Propheten praktisch zurüstet und sagt, zu Deutsch, ich mache deine Stirn wie Stahl, wie Eisen, dass du widerstehst, auch der Sünde des Volkes. Jetzt kommt Galater 2, Vers 11, das ist jetzt was völlig anderes. Als aber Petrus nach Antiochia kam, ich muss mir mal vorstellen, der große Apostel Petrus und der kleine Paulus, der sich frisch bekehrt hat, der für sich selber sagt, ich bin eine unzeitige Geburt, ich bin der Letzte. Hat das wirklich geglaubt. Ich bin eine ganz, ganz verworfene Person, dass Gott mir überhaupt Gnade gab. Der Mann, der hier so zu kämpfen hat mit dieser Haltung, trifft auf den großen Apostel Petrus. Aber jetzt passiert was. Dieser Apostel Petrus heuchelt und bringt eine falsche Lehre. Jetzt sagt Paulus, ich widerstand ihm ins Angesicht, denn er war angeklagt. Das heißt, nehme ich ihm Unrecht. Das heißt, er stellt diesen Apostel öffentlich. Und wir müssen falschen Lehren genauso wie der Sünde und genauso wie im Teufel notfalls öffentlich widerstehen. Aber ihr merkt schon, was das kostet. Das kostet einfach das Fleisch, weil das will man ja nicht. Man will es doch mit niemand verderben, ihr kennt doch das. Und die Brüder sind ja auch nicht so, ich sage es mal ganz hart, dass sie einen vergessen. Man hat sie oft nicht. Gell? Ich kenne ja den Mensch. Ich weiß, was Mensch heißt. Ich bin selber einer. Ich weiß oft, wenn ich jetzt einem widerstehe. Ich weiß ja, was das bewirkt. Wenn du ein Jahr später wieder triffst, merkst du, es ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Es ist immer nur so ein Frust da. Das ist ja immer das Schlimme, dass der Teufel dir immer gleich erzählt, was für Folge das hat, wenn du widerstehst. Das wird er immer tun. Wird er immer sagen, was es kostet. Ha, Kalam. Wenn du dem sagst, dass die Lehre nicht stimmt, dann schreibt er dir auf innerlich alles, was passieren wird. Das wird er dir ausmalen in schillernden Farben, dass du es besser wie jeder andere erklären kannst, was passiert. Und dann wunderst du dich, wenn du wirklich widerstehst, dass gar nichts passiert. Weil der Lügner wieder dabei war, dich anzulügen. Versteht? Ich muss sowohl bei Lehre als bei Sünde, als Einflusssphären des Teufels, muss ich Widerstand leisten bis aufs Blut in letzter Härte. Und nur mit so einer Haltung nützt die Waffenrüstung etwas. Wisst ihr, was nützt denn das, wenn ich eine Waffenrüstung habe? Ein Helm, Brustpanzer, ein Ledergürtel in Breite, ein großes Schild, das war ein Schild, der ganze Mann gedeckt hat, ein scharfes Schwert und ganz stramme so Kampfsandale, die einen guten Tritt geben. Wenn ich hier stehe mit dieser Waffenrüstung, ach, und ich saß dann gemütlich, die Hände fallen und sage, ach, ist das toll, ich habe Waffenrüstung, was will der Gegner? Ihr versteht? Ohne die Haltung des Kampfes nützt uns nachher die Waffenrüstung gar nichts. Das ist genau das, was der Paulus sagt. Er sagt, du musst in deiner Schwachheit in eine Kampfeshaltung hinein und dann kannst du kämpfen mit der Rüstung. Das will er hier beibringen, dem Vers. Jetzt kommt etwas. 1. Petrus 5,5. Ich habe es eigentlich bloß draufgeschrieben, weil es gleiche Worte ist. Die Bibel sagt, wir müssen Widerstand leisten. Und wenn wir gegen die Sünde keinen Widerstand leisten, dann kann es sein, dass Gott eben uns dann Widerstand leistet. Tja, ist ganz einfach. Zu Deutsch. Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und Hochmut ist die Ursünde des Teufels. Begreift. Wenn ich nicht Widerstand leiste gegen die Sünde, auch nicht bei mir persönlich gegen den Egoismus, gegen den Hochmut, gegen die eigene Ehre, mit letzter Gewalt zu Werke gehe, wenn ich nicht der Sünde widerstehe, dann passiert was ganz Schlimmes. Dann wird Gott mir widerstehen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Entweder ich widerstehe dem Teufel und seinen Werken, oder Gott widersteht mir. Das kann sich jeder überlegen, was er will. Wenn ich keinen Widerstand leiste, leistet mir Gott Widerstand. Also hier gibt es keinen neutralen Raum. Hier heißt es entweder oder. Ja, und jetzt sagt die Bibel, am bösen Tage. Wir sind ja heute in der Zeit des positiven Denkens, wo man den bösen Tag nicht mehr wahrhaben will. Aber die Bibel geht absolut davon aus, dass ein Gläubiger in böse Tage hineinkommen kann. Epheser 5,16. Kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Jetzt sagt hier zur Zeit in Ephesus, und der Epheserbrief ist ja geschrieben um 60 nach Christus, wo die Verfolgung noch nicht losgebrochen war, sagt Paulus bereits, wir haben eine ganz böse Zeit. Und wo kommt das her? Das kommt her aus Philipper 3, Vers 2. Dieser böse Tag, und ihr habt es sicher verstanden, der Angriff des Teufels läuft am bösen Tag. Er kommt nicht, wenn es dir und mir gut geht, sondern er kommt, wenn es mir und dir schlecht geht, dann greift er an. Ist hochinteressant. Mich greift der Teufel nie an, wenn ich ausgeschlafen habe. Wenn ich voll hier bin und sage praktisch so, jetzt greift er mich nicht an. Lässt er mich in Ruhe. Greift mich aber immer an, wenn ich schwach bin, wenn ich wackelig bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich müde bin. Wenn einer geärgert hat, wenn ich enttäuscht bin, dann greift er an. Das ist immer der Einstieg. Und er sagt hier, Philipper 3, Vers 2, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Das heißt, es kommt von bösen Arbeitern, von bösen Menschen. Das ist ja einfach so. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Wir müssen das ganz nüchtern sehen. Die böse Zeit, die bösen Tage kommen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die bösen Tage kommen von diesen bösen Geistern und diese bösen Geister benutzen Menschen. Das ist einfach so. Dir heißt, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen, das ist heute, schwere Zeiten eintreten werden. Und dieses Wort schwer, das heißt Schalepoi, dieses Wort könnt ihr euch aufschreiben, steht in Matthäus 8, Vers 28. Und das ist das Attribut, mit dem diese besessene Gardarener beschrieben wurden. Es war der Besessene aus Gardara. Der war Schalepoi. Das heißt zu Deutsch, man könnte es auch übersetzen, es werden in den letzten Tagen Zeiten eintreten, und zwar steht ausdrücklich Zeitpunkte, also so punktuelle Zeitpunkte, wie Wellen, die werden von Dämonie geprägt sein. Das ist es, wo der Teufel wie eine Flutwelle auch über die Gläubigen drüber geht. Jetzt sagt er, denn wie äußert sich das, wenn der Teufel seine Flutwelle über die Gläubigen drüber schickt? Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne natürliche Liebe, also familiäre Liebe ist hier gemeint, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie werden das Vergnügen mehr seelisch lieben als Gott. Dabei haben sie den Schein der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Das ist eine ganz einfache Aussage. Diese böse Zeit, der kommt von den bösen Menschen. Begreift. Und ich muss wissen, das sind nicht die Menschen, sondern was dahinter ist, die Dämonen. Finsternismächte. Und solange die Welt nicht bekehrt ist, und die wird nicht bekehrt, solange ich hier im Herrschaftsgebiet des Teufels bin, wo die Menschen sind, da muss ich mit rechnen, dass der Teufel Menschen benutzt gegen mich. Da brauche ich nicht böse auf die Menschen, das ist der normale Kampf. Guckt, ich werde es nie vergessen, wo die Gabi sich bekehrt hat, vorher schon, das war mein Azubi und ich habe damals etwas verteilt, was ich heute noch zu gern verteilen würde, wenn es es geben würde. Es gab damals die sogenannten Samenkörnlein. Das ist ein Traktat, das war so groß wie zwei Radiergummi. Wunderschöne Traktate, nur ganz kleine Zettelchen, da war nur Geschichte drauf, mit Tiefgang. Ich habe der Gabi immer in der Mittagspause Samenkörnchen gegeben. Und da sah mein damaliger Chef, sah die Samenkörnchen. Gut, muss natürlich aufpassen, dass man hier auch wirklich betriebsgerecht vorgeht. War aber aus meiner Sicht absolut im Rahmen und war privat. Hat er mir gedroht, indirekt, dass ich wegkomme. Und es war Kampf. Mir droht jemand, du kommst weg. Jetzt, was mache ich? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Widerstand geleistet. Ich habe weiter Samenkörnchen verteilt. Ich habe gebetet und Samenkörnchen verteilt. Und dann hat mein damaliger Chef uns plötzlich verlassen. Nicht ich war weg, sondern er war weg. Und ich bin heute noch da, der ist nicht mehr da. Versteht? Der Teufel wird immer sagen, wenn es darum geht, es ist ein ganz böser Tag. Er wird den bösen Tag herbeiführen, das ist keine Frage. Und dann wird er sagen, und weil es so schrecklich bös und so schlimm ist, du Armer, jetzt lass dich gehen. Lass dich einfach gehen, ganz passiv. Lass es über dich ergehen. Du kannst sowieso nichts machen. Und dann wird er dich anlügen und dir alles erzählen, was Schreckliches passiert, wenn du aufstehst im Glauben und widerstehst. Aber der Moment, wie du aufstehst im Glauben und widerstehst, dann löst der Herr seine Verheißungen ein. Und in dem Moment, wie du die Waffenrüstung ergreifst und aufstehst und Widerstand leistest, dann greift Gott ein und dann handelt er. Und zwar Schritt für Schritt punktuell und greift ein. Und dann hast du den Triumph. Es ist letztendlich eine Frage des Glaubens, ob man Gott glaubt, dass er wirklich das tut, was er sagt. Wie alles im Reich Gottes. Ja, und im Prediger steht eine ganz wichtige Stelle, Prediger 12, Vers 1. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Das heißt, das ist vor allem auch für die jüngeren Geschwister, die bösen Tage, wo ihr sagen werdet, sie gefallen mir nicht, sie werden kommen. Das heißt, der Teufel wird auf euch warten mit diesen bösen Tagen. Er wird euch angehen. Kein Gläubiger kommt um diesen Kampf herum. Und jetzt sagt er, gedenke. Das heißt, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen bereit sein, wenn der Zirkus, sage ich mal in Anführungszeichen, losgeht. Wenn mal die Kämpfe, die Pfeile nur noch fliegen, dass du nicht mehr weißt, wo sie herkommen. Dann musst du bereit sein. Das heißt, wir müssen uns auf diesen Kampf aktiv im Voraus vorbereiten. Schon mal keine Chance. Der böse Tag kommt und wir müssen vorbereitet sein. Und der böse Tag kommt durch Menschen. Ich verstehe, der alte, ich denke es war Christlieb, sagte zu Wilhelm Busch, Wilhelm Busch, du musst eines dir merken, pass auf, dass du kein Menschenverächter werdest. Wenn du mal siehst, wie die Gläubigen auch sind und wie die Menschen vorgehen, allgemein, dann kann man zum Verächter der Menschen werden. Dass man sich einschließt und sagt, ich will keinen mehr sehen. Wisst ihr, es gibt viele tierliebe Leute, die sind nur so tierlieb, weil sie die Menschen nicht mehr ertragen. Das ist böse, es ist so. Es ist dramatisch. Aber wenn ich mich vorbereite auf den bösen Tag und weiß, dass es die Mächte hinter den Menschen sind, dann kann ich das tun, was der Herr sagt, wenn dich jemand auf die linke Backe steckt, halt ihm die rechte hin. In der Welt. Aber in der Gemeinde sagt er, tut das Böse hinaus. Das ist eine andere Ebene. Dann kann ich plötzlich handeln, wie Gott will. Und zwar aus dem Grund, weil ich weiß, dieser böse Tag, das ist normal. Und weil ich weiß, Gott hat alles getan, dass ich als Gläubiger an diesem bösen Tag aktiv in der Waffenrüstung Sieg haben kann. Das ist unser Ziel. Das ist das Ziel von dem Bibelstudium, von diesem Epheserbrief, von diesem Schlussteil, dass jeder von uns weiß, was muss ich tun in meiner Schwachheit, dass ich Sieg habe, wenn der böse Tag kommt, und er kommt. Jetzt kommt ein Wort, das ist auch ganz seltsam. Dass wir es wohl ausrichten können. Also ich muss sagen, der Schlachter hat manchmal eine so prosaische oder so poetische Sprache. Das ist wunderschön. Das wohl ausrichten könnt, heißt im Grundtext viel brutaler, viel weniger schön. Er hat es wunderschön umschrieben, damit man es fast auswendig lernen kann. Und zwar, das Wort ist im Aorist 1, das ist eine andere Zeitform. Aorist 1, ich muss dazu sagen, die Aoristen sind nicht so klar und ich bin auch kein so Spezialist. Ich habe das ganz einfach von einem großen Griechischkenner gemerkt. Der Aorist 2 ist immer eine abgeschlossene Handlung und der Aorist 1 ist eine Handlung, die begonnen hat und dann praktisch fortgesetzt wird. Und jetzt heißt es hier, dass ihr praktisch, wenn ihr Widerstände habt, dass ihr alles wohl ausgerichtet habt. Das kann man ganz einfach übersetzen, dass ihr im Dauerzustand des Sieges seid. Das meint die Bibel. Wenn ich Widerstand leiste, aktiv, das Ziel Gottes ist, dass ich im dauernden Zustand des Sieges bin. Das ist kein Perfektionismus, sondern wenn ich einfach lerne, mit diesen Finsternismächten umzugehen, sie zurückzuschlagen. Das ist Ziel Gottes. Das ist was Interessantes. Dieses Wort heißt eigentlich nicht ausrichten, sondern es ist das Wort, das heißt bewirken, ausführen, vollbringen. Und da steckt eine Wurzel drin, die heißt erarbeiten. Da sieht man wieder, dass es eben nicht geht mit lässiger Haltung. Steht einmal im Alten Testament, verflucht sei, wer das Schwert des Herrn lässig führt. Und ich denke, ihr wisst alle, was das Schwert des Herrn heute ist. Das ist Bibel. Das ist Kampfmittel. Das sehen wir nachher, wenn es ums aktive Kampf geht. Es geht um Arbeit. Es geht aber auch, so heißt das Wort, um bezwingen. Dass man den Gegner bezwingt, ihn zurückschlägt, bewältigt. Und Philipper 2, Vers 12 steht das gleiche Wort. Immer das, dass man sieht, wie es die Bibel eigentlich benutzt. Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da steht das Wort. Da steht, bewirkt sie. Seid im Zustand, wo ihr mit Furcht und Zittern Tag und Nacht praktisch dem Herrn dient, wo das Ende davon eure ewige Errettung ist. Aber hier ist ganz klar, es geht um den gesamten geistlichen Kampf. Aber das Ziel zu erreichen, kann man nur in der Haltung. Und die Haltung heißt letztendlich, ich sage es mal vorsichtig, aktiv die Nachfolge gehen. Der Weg dem Lamme nach aktiv gehen in dieser Waffenrüstung, das heißt wohl ausrichten. In Epheser 2, Vers 10 ist das Wort nochmals, dass man sieht, was da gemeint ist. Denn wir sind sein Werk, halt, Entschuldigung, das Wort nicht, sondern das ist die Grundlage. Das richtig sagt. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, Gott hat diese Dinge bereits getan, gewirkt. Er hat sie gewirkt. Die sind fertig. Wenn ich jetzt die richtige Stellung einnehme und aktiv vorwärts gehe, dann automatisch passieren die geistlichen Dinge in meinem Leben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein riesengroßer Speicher, wo alles, was ich brauche, drin ist. Und Gott sagt, Karl Hermann, hier ist die Verheißung, du kannst in den Speicher gehen und dir herausholen, was du brauchst. Ich stehe immer davor, es gibt Gläubige, die stehen immer vor dem Speicher mit der aufgeschlagenen Bibel und sagen, Brüder, wie wunderbar, hier ist Speise. Und solange sie das die anderen verkündigen, verhungert sie selber, weil sie nie hingeht und es tun und reingeht, weil es Gott gesagt hat und esset. Wisst ihr, man kann sich mit abgeben, nur zu betrachten, was man hat, und man hat gar nicht, weil man es nicht holt. Versteht? Das ist eine ganz gefährliche Sache. Die Bibel sagt praktisch, du hast, Und jetzt müssen wir so aktiv, wie es hier geschrieben steht, aufstehen und vorwärts gehen. Und dann kommt alles, was ich in meinem Besitz ist, zur Wirksamkeit. Man muss beginnen, diese Dinge wirksam bei sich werden zu lassen. Und das ist mit dem Wort gemeint. Und dann behält man das Feld. Dann letztendlich wirkt es Gott in mir. Das meint hier die Bibel. Wohl Ausrichter heißt, Gott wirkt es in mir. Ihr könnt auch nachlesen, ist Hebräer 13. Jetzt müssen wir noch gucken, das Wort steht noch in anderem Zusammenhang, zum Beispiel, was bewirkt denn Gott bei mir, dass das funktioniert? 2. Korinther 7, Vers 10. Denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Das Trauern der Welt bewirkt den Tod. Das heißt, Gott wirkt in mir. Das gehört mit dazu zu diesem Kampf. Gott wird in mir Buße wirken. Wisst ihr durch was? Durch Trauer. Das heißt, Gott wird ganz gezielte Dämpfer in meinem Leben zulassen, die mir so wehtun, dass ich traurig sein werde. Wenn ich jetzt in diesem Traurigsein die Waffenrüstung ergreife und das, was Gott will, tue, nicht beleidigt bin, sondern wirklich aktiv das annehme, was Gott hier mir schickt und es verarbeite und vorwärts gehe, dann wird es eine Buße wirken in meinem Leben, die dann letztendlich zur Verherrlichung des Herrn ist. Das heißt, Gott arbeitet mit solchen Dingen, um bei mir das zu bewirken. Und in dem Moment, wie Gott mich angeht, dann erwartet Gott, dass ich aktiv, was wir vorher gesät haben, aufstehe und darauf reagiere, nämlich so, wie die Bibel sagt. Da passiert etwas, wo ich so ein bisschen am Rand der Sünde lebe. Und dann lässt Gott eben zu, dass ich mich blamiere bis auf die Knochen, ist mir schon passiert. Bis wenn ein Kollege dann zu dir sagt, ja, aber du bist doch gläubig. Warum machst du das? Und du wirst rot bis runter an die Schnürsenkel innerlich. Dass Gott zulässt, dass du dich blamierst. Da kannst du heimgehen und sagen, ist ja sowieso alles Käse. Jetzt hat Gott mich blamiert. Dann hat der Teufel seinen Triumph. Man kann aber hingehen und sagen, Herr, ich Elender, ich bin die Sünde nicht geflohen, wie du gesagt hast. Hier liege ich vor dir, bitte um Vergebung durch dein Blut. Und jetzt beginne ich die Sünde zu fliehen. Jetzt kommt der Kollege und sagt, gell, du bist auch ein Schlingel. Weißt du, letzte Woche, ich habe so Kollegen dieses Mal, ein wenig. Der kennt meine Sünde besser wie ich, 100%. Manchmal musst du dir überlegen, ob er sie aufschreibt. Was ist das, der Register? Wenn der Mann dann kommt das nächste Mal und sagt, du Karl Hermann, du bist doch ein ganz Linker, du hast doch das getan. Wenn ich dann wirklich der Sünde geflohen bin, dann kann ich sagen, jawohl, du hast recht. Das war nicht sauber. Aber ich schäme mich heute dafür und heute weiß nicht mehr. Da kommt Gott zum Triumph. Ich kann aber auch sagen, nö, so schlimm war das gar nicht. Ihr versteht? Der Lügner von Anfang an ist im Werk. Um das geht der Kampf. Dass wenn Gott mich dämpfen muss, dass ich dann durch ein aktives Mitgehe, so wie es hier geschrieben steht, praktisch die Waffenrüstung aufnehme, kämpfe und der geistliche Kampf kämpfe, dann wird mir alles zum Besten dienen, was passiert. Und dann beginnt das Leben des Sieges, vorher nicht. Vorher ist die Niederung der Niederlage. Bei 2. Korinther 4, 17 könnt ihr nachlesen, genau das Gleiche. Dass Gott eben diese Buße durch Trübsal herbeiführt. Durch Trübsal, durch Ärger, durch Schwierigkeiten. Jetzt sagt uns der Paulus, wenn er den Zettel rumdreht, er sagt uns ganz klar, es geht im Grunde genommen bei diesem ganzen Kampf um Folgendes. Und zwar, es geht darum, zu stehen. Schlachter hat geschrieben, das Feld zu behalten. Im Griechischen steht bei Widerstehen und am Schluss beim Ergebnis, beim Stehen, fast dasselbe Wort, dieselbe Wortwurzel. Es geht praktisch darum, so Widerstand zu leisten, dass am Ende des Kampfes ich immer noch stehe und der Gegner weg ist. Das ist gemeint. Ich muss noch stehen am Schluss, wie ich am Anfang gestanden bin und der Gegner muss weg sein. Das heißt, es geht darum, dass der Teufel mich nicht umwirft. Es geht um Fallen. Wisst ihr, das ist für mich gar keine Frage, warum es in der Charismatik umfallet. Wenn ihr mal die Bibel näher kennt, dann wisst ihr, dass das Fallen großteils, nicht immer, es gibt auch Fallen, wo man vor Gott aufs Angesicht fällt, aber zum Beispiel, ich möchte es nur punktuell anreißen, Jesaja 14, das sagt die Bibel vom Teufel, er ist gefallen. Und weil er der Gefallene ist, wird er immer versuchen, uns in diesem Fall mitzureißen. Er wird immer versuchen, uns umzuwerfen, dass wir fallen. Offenbarung 14, Vers 8 und 18, Vers 2 sagt, wie ist sie gefallen, die Hure Babel, die falsche Endzeitkirche. Ist immer dasselbe, gefallen. Und dann 1. Korinther 10, Vers 12 und folgende. Darum, wer sich dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, hier sagt die Bibel was ganz, ganz Entscheidendes. Sie sagt, seh zu, der du denkst, dass du stehst, dass du nicht zu Fall kommst. Es geht genau um das, was der Paulus sagt. Er sagt praktisch, bleib stehen. Und sei dir gewiss, es gibt noch eine Form von Erfechtung, die du gar nicht kennst, so raffiniert und so schlimm ist die. Wenn du denkst, du stehst, pass auf, das, du könntest fallen. Und guck dir mal, was jetzt kommt. Vers 14, was sagt jetzt der Paulus? Darum, meine Geliebten, fliehet. Sofort schlägt er die Brücke und sagt, darum, jetzt steh aktiv auf und fliehe, zum Beispiel der Götzendienst. Das ist es. Die Verheißung, die liest man immer vor, wisst ihr, ohne Bedingung, indem man immer sagt, Gott wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Das stimmt. Darum, wenn ich das darum tue, wenn ich das darum eben nicht tue, dann wird es Gott eben doch zulassen. Ihr versteht? Das ist wieder das alte Spiel. Die Verheißung ohne die Bedingung ist eine Lüge. Ich muss eben die Bedingung lesen. Und ich sage, heißt, achtet in der Bibel auf die Bindewörter. Achtet auf das Wörtlein denn. Achtet auf das Wörtlein darum. Achtet auf das Wörtlein deshalb. Aus diesem Grund. Achtet auf die Worte. Da steht doch ganz klar. Denn, fliehet. Er sagt, Gott wird es nicht zulassen, dass du in der Erfechtung unterkommst. Aber jetzt, fliehe. Das ist die Bedingung. Ihr begreift, das ist eingebettet in den Befehl. Und ihr lest immer nur gern die Verheißung. Mach ich auch. Ist viel schöner. Aber es ist verlogen. Versteht? Es ist erlogen. Sondern diese ganze Verheißung Gottes kommt zur vollen Wirksamkeit, wenn ich aktiv aufstehe und den Kampf Gottes kämpfe. Und man kann mit nichts so perfekt lügen wie mit dem Wort Gottes. Glaubt mir das, ich habe es erlebt über die Jahre. Wie mit aufgeschlagener Bibel gelogen wurde, dass die Wände wackeln. Ich kann mit der Bibel jede Lüge verbreiten. Indem ich nämlich nur gerade die manche Dinge unterschlage. Ist ganz einfach. Und die Brüder sagten zu Recht, und ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Die Brüder sagten, den Verführer, ich denke Spurgeon war sogar, den Verführer erkennst du nicht nur an dem, was er predigt, sondern dem, was er nicht mehr predigt. Du erkennst den Verführer an dem, was er nicht mehr sagt. An dem, was er nicht mehr tut. Und hier geht es wirklich darum, aufzustehen, aktiv, und dann löst Gott die Verheißung ein. Merkt euch das, wenn wir aktiv aufstehen und Gott ehren durch Glauben, wenn wir ihm Recht geben und sagen, jawohl, ich stehe jetzt auf, ich fliehe, ich kämpfe, ich mache das aufgrund deines Opfers, dann wird Gott diesen Glauben belohnen und wird die Verheißung einlösen. Dann wird's, dann kommt's zur Wirksamkeit. Der Großteil der Schade im Reich Gottes kommt daher, weil die Gläubigen nicht aufstehen. Sie haben nie gelernt zu kämpfen. Wisst ihr, aus dem Grund auch, darum machen wir beim Epheser ganz langsam. Wir überspringen gar nichts, wir machen ganz schön langsam, dass man ganz genau lernt, wie man kämpft. Ich muss es auch lernen. Ich kann bei weitem noch nicht so kämpfen, wie ich sollte. In den Psalmen kommen manchmal so Ausdrücke, wo es heißt, dass der Herr uns praktisch lehrt, den Arm zu nehmen, den Kriegsbogen zu nehmen, ihn zu spannen, dass er mich das lehrt. Das will er. Er will, dass ich lerne, den Kampf zu führen, die Waffenrüstung anzuwenden. Aber dazu muss ich die Rahmenbedingungen kennen, das aktive Gehen. Und Gott löst die Verheißung immer ein, wenn ich aufgrund von seinem geschriebenen Wort gehe, dann löst er ein. Ist immer das Gleiche. Gott sagt etwas, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. In dem Moment, wie ich hingehe und Gott zustimme, dass das so ist und ihn von ganzem Herzen liebe, indem ich handle aufgrund dieser Zusage, wird in meinem Leben alles zum Besten dienen. In dem Moment, wie ich das verstandesmäßig wahrnehme, aber nicht im tiefsten Grunde glaube und mein Handeln auch nicht entsprechend gestalte, wird eben nichts in meinem Leben unter Umständen zum Besten dienen, sonst kann es zur Katastrophe kommen. Ihr begreift, die Verheißung gilt bloß dem, der Gott von ganzem Herzen liebt. In dem Moment, wie ich sage, jawohl, Herr, du hast recht, das Einzige, was ich tun muss, dich von ganzem Herzen lieben, dann klappt mein Leben. Wenn ich da meine ganze Energie reinwerfe in die Liebe zum Herrn, dann funktioniert es. Wenn ich das tue und auch Risiken eingehe, Nachteile eingehe, wenn ich das glaube, dann löst der Herr ein.
Wenn ich aber sage, ja, vielleicht macht es der Herr, ich weiß ja nicht, und muss ja immer misstrauisch sein, ich will ja mal vorsichtig vorgehen, nicht so schwärmerisch, und möchte hier wirklich meine Sicherheit, dann löst der Herr nicht ein. Dann passieren in meinem Leben Dinge, die mir nicht gefallen. Dann kommt der böse Tag vom Teufel. Er versteht.
Gott macht eine Zusage, ich glaube sie für Herzer und handle auf dieser Zusage aktiv, und dann löst Gott die Verheißung ein. Das ist eine Regel und eine Ausnahme. Ich kenne in der Schrift keine Stelle. Ich bin gern bereit, auch wenn er mir eine zeigt, die anders geht. Aber das ist das Wirken Gottes. Verheißung, Annahme durch Glaube, Handeln des Gläubigen, und dann kommt sie zur Wirksamkeit. So geht in der Regel der geistliche Kampf. Und 1. Timotheus 6, Vers 9, wenn ihr jetzt die Stelle alle mal durchstudiert, dann seht ihr hier darum, es geht darum, nicht zu fallen. Hier heißt es, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen, Schlingen und viele törichte und schädliche Lüste, welche den Menschen verderben. Das ist eine ganz klare Aussage. Wisst ihr, man kann wirklich sagen, ich bin ein relativ einseitiger Mensch, gebe ich zu. Aber wenn ich etwas verstehe, dann ist es aufs Geld, weil ich weiß, was Geld heißt. Und ich weiß, was der Paulus hier meint. Ich habe sie Falle sehr, alle. Ich habe die große Falle sehr aufgrund des Geldes. Wisst ihr, und die alten Brüder, ich ehre die alten Brüder, weil die Weisheit der alten Brüder darf man nicht verachten. Die alten Brüder sagten uns, es gibt drei Dinge, wo der Gläubige fällt. Drei Dinge. Geld, Ehre, Sexualität. Drei Dinge, da fällt der Gläubige. Und es ist genauso, wie es hier geschrieben steht. Hier fällt man. Und guckt mal her, was steht jetzt hier? Er erklärt es hier, was das ist. Und was sagt dritte Vers 11? Wisst ihr, jetzt wieder das Alte. Was muss ich tun, dass ich nicht falle? Du aber, Gottes Mensch, fliehe. Wieder genau der gleiche Vorgang. Der Paulus erklärt die Gefahr ganz genau und sagt, pass auf, Gläubiger. An dem Punkt bist du gefährdet. Was muss ich tun? Lest mal, guck dir mal die Verheißungen, guck die Warnungen an, und ihr werdet in der Regel dahinter die ganz praktische Anweisung finden, wie ihr kämpfen müsst. Zum Beispiel fliehe. Und da ist es klar, wenn ihr das verwechselt, wenn es dem Teufel gelingt, euch das zu verwechseln, zum Beispiel das Fliehen und das Widerstehen, dann wird es schwierig. Es gab Gläubige, die sind in den Film Der Exorzist. Die sind rein und haben gesagt, ich bin geistlich reif, diesen Film zu sehen. Die Bibel sagt, fliehe, Götzendienst. Der Film war Okkultismus, fliehe. Die sind nicht geflohen, sie sind rein und haben widerstanden. Und da wundern sie sich, dass sie monatelang die Gedanken nicht mehr losbringen. Dass der Teufel tatsächlich sie hier irgendwo verrückt gemacht hat. Dann müsst ihr kämpfen, bis ihr wieder normal werdet. Ist klar. Der Gläubige, der gehorsam ist, sagt, halt, ich habe gelesen in der Beschreibung, das ist okkult, hier sind okkulte Dinge, ich fliehe. Da geht gar nicht hin, passiert ihm gar nichts. Wissen, das ist immer so einfach. Die Bibel sagt, hier ist eine Gefahrenquelle, jetzt handle folgendermaßen. Und immer aktiv. Fliehe, widerstehe, stehe auf, demütige dich. Biblisch glasklar. Wir sind oft bloß zu faul, das zu lesen. Wenn du ein Problem hast, geistlich, dann nimm eine Konkordanz, such die Stelle, wo das Problem beschrieben wird. Und Paulus und die Apostel und der Herr Jesus, sie werden dir, durchs ganze Neue Testament, sie werden dir immer ganz genau zeigen, was du tun musst in der Sache. Das ist der Sinn der Lehrbriefe. Da steht ganz klar, jetzt fliehe. Wenn du statt zu fliehen widerstanden bist, dann wird halt der Kampf heißer. Ich habe das auch schon gemacht. Dann habe ich halt einen Schaden. Muss ich halt einen Monat länger kämpfen. Kenne ich auch von mir. Denn manchmal bist du so dumm als Gläubiger, ich meine jetzt mich. Also der Kopf schüttelst und sagst, warum bin ich so dumm, da stehst du. Und die Bibel sagt natürlich, und das ist für mich die Wurzel alles Übels in geistlichem Kampf, Hebräer 4, Vers 11. So wollen wir nun uns befleißigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall komme. Der Unglaube ist es. Wisst ihr, wenn ich Gott nicht glaube, wenn ich nicht glaube, dass Gott sagt, fliehe, dass ich fliehen muss. Wenn Gott sagt zum Beispiel, Karl Hermann, es gibt so Verheißungen, da sagt die Bibel ganz klar, mach gar nichts, mach der Herr. Wenn ich dann versuche, aktiv zu werden, dann gehe ich kaputt. Das ist Unglaube. Dann löst Gott die Verheißung nicht ein. Wenn ich immer das mache, was Gott sagt, wo Gott sagt, handle, wenn ich dort handle, wo Gott sagt, mach nichts, dann mache ich auch nichts. Wenn ich immer so handle, dann ehre ich Gott durch Glauben. Und dieser Glaube löst die Verheißung aus. Und dieser Glaube, durch praktisches Handeln bewiesen, bringt die Verheißung zur Wirksamkeit. Wenn ich das nicht mache, ist Unglaube. Und dann sagt die Bibel, dann kommst du zu Fall. Das ist etwas Schlimmes.
Das heißt, der Gläubige, der nicht aktiv kämpft, wird, ob er will oder nicht, auf kurz oder lang zu Fall kommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, der Fall zu verhindern, ist der aktive Kampf. Ich glaube, ihr versteht jetzt, warum der Vers so wichtig ist, bevor wir die Waffenrüstung ergreifen. Den Vers zu überlesen wäre schlimm. Offenbarung 2, Vers 5 sagt, gedenke, wovon du gefallen bist. Man kann als Gläubiger aus einer Haltung herausfallen, wo der Teufel einen rauslockt und einen geistlichen Stand kaputt macht. Wie viel habe ich schon am geistlichen Stand, den ich verloren habe, nachgeweint innerlich? Ich habe gesagt, Karl Hermann, warum warst du so dumm und hast du vom Teufel hier etwas rauben lassen? Ist so schlimm. Wenn man heult, dann. Ich kenne das. Aber dann kommt Sprüche 24, 16. Das ist ein herrlicher Vers. Jetzt kommt der Gläubiger, der ehrlich ist, der aufrichtig ist, der Gott dienen möchte. Der Gott bereit ist, durch Glauben zu ehren. Das ist der Gerechte, der wahrhafte Gläubige. Wisst ihr, was da steht? Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Er kennt die Geschichte. Im Gefängnis war ein Prediger, der musste den Gefangenen Predigt halten. Der hat keine Erfahrung mit den Gefangenen gehabt. Und dem war es eine große Not und aus dem Grund war er zerstreut. Er läuft ins Gefängnis rein mit der Bibel unter dem Arm und sinniert noch, was predigt denn die Leute. Wusste es nicht. Sieht die Stufe nicht. Tritt daneben und es macht einen Knall, der liegt auf dem Bauch vor den Gefangenen. Die lachen natürlich alle. In dem Moment fängt der Herr an, ihm die Botschaft zu geben. Der Bruder kommt schlagartig, er steht auf und sagt, Männer, das wollte ich euch sagen. Es kann passieren, dass man fällt. Aber es gibt die Möglichkeit aufzustehen, hat das Evangelium geprägt. Versteht? Die Gerechte kann fallen. Wir können fallen. Aber wir können aufstehen, wenn wir ehrlich vor Gott sind und unseren Weg geht. Wenn wir siebenmal fallen, können wir siebenmal wieder aufstehen. Aber jetzt kommt was anderes. Aber die Gottlosen, wörtlich die Gesetzlosen, stürzen nieder ins Unglück. Der nicht gerecht ist, nicht gewaschen durchs Blut des Lammes, nicht der Weg Gottes geht, der geht unter. Dem wird der Fall zum Fallstrick. Ist ein göttliches Aber. Der Gläubige kann siebenmal aufstehen. Ich finde das herrlich. Kein Gläubiger braucht zu verzweifeln, wenn er fällt. Er kann aufstehen. Siebenmal, sagt er. Und sieben ist eine göttliche Zahl, eine symbolische Zahl. Sieben ist die Zahl Gottes. Das heißt, die Gnade Gottes reicht, so oft ich falle, wenn ich ehrlich bleibe vor Gott. Ist doch herrlich. Man kann aufstehen, wenn man ehrlich bleibt. Finde ich herrlich. Wisst ihr, ich sage euch eines, ich habe immer einen erfahrenen alter Bruder, ihr würdet ihn alle kennen, ein berühmter Mann, habe ich ein Problem diskutiert. Und dann sagt er am Schluss von mir, oh Karl Hermann, lass uns beten, dass auch wir nicht fallen. Es ist einfach zu sagen, oh, jetzt die Charismatiker, was die hier für einen Unfug machen, das ist einfach. Es kann der Tag kommen, wo wir Unfug machen als Gläubige. Es ist immer so hilfreich, wenn dann weise alte Brüder sind, die sagen, hey, du hast ja recht, das ist jetzt Unsinn, was hier läuft. Aber, klar, Mann, was ist das richtig, man kam aus dem tiefsten Herzen. Lass uns beten und wachsam sein, dass uns nicht gleich geht. Das ist hier gemeint. Bei der ganzen Thematik. Und dann sagt Bibel, es braucht nicht dazu kommen, dass wir fallen. Das kann viel einfacher gehen, Hebräer 10, 38. Mein Gerechter wird aus Glauben leben, zieht er sich aber aus Feigheit zurück, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele. Hier sagt Bibel was ganz Einfaches. Wenn jemand in der Unglaube verfällt, dass er Gott nicht mehr glaubt und nicht mehr diesen aktiven Kampf kämpft, dann weicht er zurück. Das ist der Weg des Verderbens. Das heißt, zurückzuweichen ist tödlich, geistlich. Man braucht nicht fallen, es reicht bereits das Zurückweichen. Wie ihr kennt es ja. In der Wirtschaft sagt man, Stillstand ist Rückgang. Ist geistlich auch so. Zurückweichen ist halber Fall. Ja. Wir sind spät in der Zeit, aber jetzt haben wir noch das Herrlichste. Stehen. Die geistlich richtige Haltung zu stehen. Und da sagt Bibel was ganz Einfaches. Stehet fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Die Bibel sagt jetzt einfach, Kalomen, stehe, was heißt stehe, indem ich nicht falle? Indem ich aktiv aufstehe und das tue, was Bibel hier sagt, falle ich nicht. Das ist es. Und dann 1. Mose 18, 22, ihr kennt die Stelle, wo es um Sodom und Gomorra geht, heißt, und Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Stur. Also manchmal denkt, was erlaubt sich der Mensch? Stur wie ein Panzerblätter stehen. Jetzt könnt ihr die Stelle durchlesen. Es sind jetzt eher auch nochmal aus zeitlichen Gründen fürs eigene Studium. Es heißt dann, stehet wie, fest wie im Herrn. Es geht immer im Herrn. Indem man im Herrn, nämlich in der richtigen Stellung, indem man ohne Sünde ist, indem man seine Sünde preisgibt, diesen aktiven Kampf kämpft, das ist der Steher im Herrn. Indem man so vorwärts geht, bleibt man Steher und fällt nicht um. Indem man auch hier, wie es in 2. Thessalonicher 2,15 heißt, in der Lehre der Apostel bleibt. Nicht über das Geschriebene hinausgeht, aber auch nicht darunter bleibt. So steht man, durch das steht man. Man bleibt bei der biblischen Lehre, bleibt ehrlich, erhebt sich geistlich und kämpft diesen Kampf. So bleibt man Steher. So bleibt man auch stehen, die möchte ich lesen, die Stelle Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das heißt zu Deutsch, wir müssen fest und hart bleiben, auch gegen Brüder, die Entschiedenheit und korrekte Ordnung Gottes mit Gesetzlichkeit verwechseln. Wo Gesetzlichkeit kommt, die nicht vom Herrn ist, müssen wir widerstehen. Auch das bringt Gläubige zu Fall. Ja, wisst ihr, aber am Schluss ist eben nur ein Vers, das ist der Vers, wo ich sagen muss, das ist es doch. Römer 14, 4. Das heißt ganz nüchtern, wer bist du, dass du den fremden Knecht richtest, der steht oder fällt seinem Herrn? Ich und du, wir stehen oder wir fallen einem, nämlich ihm. Wisst ihr, jetzt gibt er, dem wir letztendlich stehen oder fallen, er gibt einen Befehl, zu Deutsch, stehet, steh auf. Nimm die Waffenrüstung. Kämpf den Kampf. Geh aktiv die Sache an. Das heißt, dieses Stehen nimmt eine zentrale Rolle im ganzen Kampf ein.
Ich möchte nur beten zum Schluss.